Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 3 der 62. Sure, der Sure Jum'ah. Und nun zur Übersetzung der Verse, aus denen hervorgeht, dass Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, der Letzte in der Reihe der göttlichen Gesandten, auch anderen späteren, die sich ihm damals noch nicht anschlossen, Rechtleitung war und ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen sein Huld. Alles, was in den Himmeln und auf Erden ist, preis Gott. Gott, den Herrn und Herrscher, der heilig, absolut rein und erhaben jeglicher Unvollkommenheit, allmächtig und allwissend ist. Er ist es, der aus der Mitte des Lesens und Schreibens Unkundiger einen Gesandten erwählte, damit dieser ihnen sein Gottes Wort vortrage und sie, die sich zuvor in offensichtlichem Irrtum befanden, läutere und sie das Buch und die Weisheit lehre. Dieser Gesandte ward auch der Prophet anderer, die sich ihm erst später anschlossen. Und er, Gott, ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Verehrte Hörerfreunde, das deutsche Programm von IRIB nimmt heute Abend Abschied von der Kurzwelle. Unsere Programme werden weiterhin jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 21. Dezember 2021, gleich den 30. Asar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder«. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel »Die Yalda-Nacht – ein alter iranischer Brauch«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Khatibzadeh, wir hatten keine direkten Gespräche mit den Amerikanern. Außenminister Irans forderte internationale Gemeinschaft auf, afghanischem Volk besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Iran droht mit harter Reaktion auf jeden israelischen Angriff. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Khatibzadeh, wir hatten keine direkten Gespräche mit den Amerikanern. Auf die Botschaft der Amerikaner bei den jüngsten Wiener Verhandlungen angesprochen, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Montag bei seiner wöchentlichen Pressekonferenz in Teheran: Bei diesen Beratungen haben keine direkten Gespräche mit den Amerikanern stattgefunden. Khatibzadeh erklärte, einige Botschaften wurden von Herrn Enrique Mora entgegengenommen und die Antworten wurden sofort gegeben. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums kritisierte die Untätigkeit und die wiederholten Stellungnahmen der G4+1 bei den Wiener Gesprächen und hob hervor, die Wiedergabe von Positionen, die im geschlossenen Verhandlungsraum gemacht wurden, in den Medien, will den Gesprächen nicht zuträglich sein. Khatibzadeh setzte seine wöchentliche Pressekonferenz mit einer Antwort auf eine weitere Frage zu den Wiener Gesprächen fort und hob hervor, die G4+1 hat bei den Wiener Gesprächen noch keinen greifbaren Text geliefert. Er erklärte weiter, dass Iran als Mitglied der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA stets seinen Verpflichtungen gegenüber der IAEA, dem NPT und den Sicherheitsverpflichtungen Safeguards nachgekommen sei und auch weiterhin seine Verpflichtungen einhalten werde. Khatibzadeh setzte seine Ausführungen fort, indem er die Beziehungen zwischen der Islamischen Republik und der Internationalen Atomenergiebehörde als technisch bezeichnete und sagte, solange sich die Beziehungen zwischen Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde im vorgegebenen Rahmen bewegen, gibt es kein Problem und es ist sicher. Der russische Gesandte bei den internationalen Organisationen in Wien, Michail Ulyanov, hat am Freitag die Beendigung der 7. Gesprächsrunde zum iranischen Atomprogramm bekannt gegeben und erklärt, die nächste Gesprächsrunde werde bald beginnen. In der 7. Gesprächsrunde unterbreitete das iranische Verhandlungsteam mit einer ernsthaften Initiative der anderen Seite seine Textvorschläge in Form von zwei Themen: Aufhebung der repressiven Sanktionen und Atomfragen. Außenminister Irans forderte internationale Gemeinschaft auf, afghanischem Volk besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die internationale Gemeinschaft muss den Lebensbedingungen des afghanischen Volkes besondere Aufmerksamkeit schenken, sagte der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian am Montag bei einem Treffen mit dem UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi in Teheran. Grandi, der sich in Teheran aufhält, um sich mit iranischen Verantwortungsträgern zu treffen, berichtete bei seiner Zusammenkunft mit Außenminister Amir Abdollahian über die Arbeit des UNHCR, insbesondere über die Maßnahmen im Bereich der afghanischen Flüchtlinge. Während des Treffens verwies der iranische Außenminister auf die mehr als 520.000 ausländischen Studenten im Iran, die kostenlos studieren, und darauf, dass die Corona-Impfung afghanischer Flüchtlinge auf Augenhöhe mit iranischen Bürgern erwogen und umgesetzt werde. Iran verfügt nicht über die Kapazitäten, neuen afghanischen Flüchtlingen übermäßige Dienstleistungen zu bieten, und die internationale Gemeinschaft muss den Lebensbedingungen des afghanischen Volkes besondere Aufmerksamkeit schenken, fügte Amir Abdollahian hinzu. Der iranische Außenminister würdigte den UNHCR für seine Dienste, sagte aber, dass die internationalen Hilfen angesichts der extrem hohen Zahl afghanischer Flüchtlinge, die in die Nachbarländer fliehen, sehr gering sei. Er betonte auch, dass die europäischen Länder in dieser Hinsicht ihren gerechten Beitrag leisten müssen, und während mehrere tausend Flüchtlinge an den europäischen Grenzen zur Krise würden, könne man von Iran nicht erwarten, dass er ewig helfe. Amir Abdollahian schlug auch vor, dass der UNHCR und der UN-Generalsekretär eine internationale Gebärkonferenz für das afghanische Volk auf die Tagesordnung setzen sollten. Der UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi lobte die umfangreichen Bemühungen Irans, den neuen afghanischen Flüchtlingen zu helfen. Er wies darauf hin, dass Iran mit der Impfung eines hohen Anteils der Afghanischen im Iran und der Aufnahme neuer Flüchtlinge, die täglich an der iranischen Grenze eintreffen, einen humanen und wichtigen Schritt tue. Der UN-Flüchtlingshochkommissar der Vereinten Nationen nahm die Idee zur Kenntnis, eine internationale Gebärkonferenz für das afghanische Volk zu veranstalten. Iran droht mit harter Reaktion auf jeden israelischen Angriff. Die iranischen Revolutionsgarden Sepah haben mit einer vernichtenden Reaktion auf jeden Angriff des israelischen Regimes auf seine Nuklearanlagen und militärischen Standorte gedroht. Wenn solche Bedrohungen Irans verwirklicht werden, werden die Streitkräfte der Islamischen Republik sofort und entschieden alle Zentren, Stützpunkte, Routen und Räume angreifen, die zur Durchführung des Angriffs genutzt wurden, sagte Generalmajor Ghulam Ali Rashid, der Kommandeur des Khatam al-Anbiya Hauptquartiers der Revolutionsgarden, am Montag bei einem Treffen mit Kommandeuren der Bodentruppen der Revolutionsgarden, wie Nur News berichtete. In einer Warnung an Washington wies Generalmajor Rashid darauf hin, jede Bedrohung iranischer Anlagen durch das israelische Regime sei ohne die Unterstützung der USA unmöglich. Der Kriegsminister des israelischen Regimes Benny Gantz sagte vergangene Woche in Washington, er habe das Militär dieses Regimes angewiesen, sich auf einen möglichen Militärschlag auf iranische Atomanlagen vorzubereiten. Iranische Politiker und Militärverantwortliche haben das israelische Regime wiederholt vor jeglichen Abenteuern gegen die Islamische Republik gewarnt und eine vernichtende Reaktion auf jeden Angriff versprochen. Letzte Woche sagte der Oberbefehlshaber der iranischen Armee, dass die leeren Drohungen des israelischen Regimes gegen die Islamische Republik Iran von seiner Angst herrührten. Die Drohungen der Zionisten entspringt Angst und Schrecken, denn die Führer dieses verhängnisvollen Regimes wissen, dass sie, wenn sie solche Drohungen ein bisschen näher an die Umsetzung bringen wollen, sie eine angemessene Antwort erhalten werden, die bald ihre Existenz beenden wird, sagte Generalmajor Abdurrahim Mousavi bei einer Einweihungszeremonie für Errungenschaften der Marine der iranischen Armee. Die New York Times berichtete am Samstag unter Berufung auf mehrere Militärs und Experten des israelischen Regimes, dass dieses Regime seine Drohungen, einen Angriff auf iranische Atomanlagen zu beginnen, nicht umsetzen könne, da die Islamische Republik ihre Verteidigungsfähigkeiten verstärkt habe. Irak. Abzug US-Truppen von Stützpunkt Ain al-Assad. Stützpunkt al-Harir wird bald evakuiert. Der Sprecher der irakischen Streitkräfte gab den Abzug der US-Truppen vom Stützpunkt Ain al-Assad in der Provinz al-Anbar bekannt und kündigte an, dass die US-Truppen in den kommenden Tagen den Stützpunkt al-Harir in Erbil ebenfalls verlassen. Tahsin al-Khafaji sagte am Montag, der Abzug der US-Truppen vom Stützpunkt Ain al-Assad im Westirak sei abgeschlossen und es seien nur beratende Kräfte am Stützpunkt anwesend. Al-Khafaji fügte hinzu, dass der Abzug aller US-Truppen aus dem Irak am 31. Dezember bekannt gegeben werde. Er sagte außerdem, dass die US-Truppen in den kommenden Tagen den Stützpunkt Al-Harir in Erbil ebenfalls verlassen werden. Yahya Rasul, der Sprecher des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte, sagte am Samstag, die ausländischen Kampftruppen hätten den größten Teil des Schützpunkts Ain al-Assad verlassen. Er fügte hinzu, dass Ain al-Assad jetzt eine vollständig irakische Basis sei, die von einem Iraker kommandiert werde. Laut einer Resolution des irakischen Parlaments sollen die US-Truppen das Land noch in diesem Jahr verlassen. Washington hat jedoch bisher alle Mittel eingesetzt, um die Umsetzung dieser Resolution zu verhindern und im Irak zu bleiben. Syrien fordert Aufhebung einseitiger westlicher Sanktionen. Syrien hat erneut die sofortige und bedingungslose Aufhebung der einseitigen und rechtswidrigen US-Wirtschaftssanktionen gefordert. Bassam Sabar, Syriens ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, sagte am Montag auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats, dass das syrische Volk unter den genannten Sanktionen gelitten hätte und dass es notwendig sei, Stabilität im Land herzustellen. Dies erfordere die Eliminierung terroristischer Gruppen und ein Ende der amerikanisch-türkischen Besatzung Syriens. Er sagte, der Bericht des UN-Generalsekretärs über die humanitäre Lage in Syrien sei eine Missachtung der katastrophalen Folgen der Sanktionen und der illegalen Blockade durch die USA und Europa. Der ständige Vertreter Syriens bei den Vereinten Nationen betonte, dass der Grund für jegliche Komplikationen im Zusammenhang mit der humanitären Lage in Syrien die Besetzung durch die Türkei, das Vorgehen Ankaras sowie die türkischen Verbrechen und die Unterstützung terroristischer Gruppen und verwandter Institutionen in Nord- und Nordwestsyrien seien. In einem anderen Teil seiner Rede verwies Sabar auf die US-Besatzung des Landes und sagte, dass die illegalen Maßnahmen der US-Streitkräfte im Nordosten Syriens und ihre anhaltende Unterstützung separatistischer Milizen sowie die Plünderung Syriens eine klare Verletzung der UN-Resolutionen sei. Der ständige Vertreter Syriens bei den Vereinten Nationen fügte hinzu, dass der Einsatz humanitärer Hilfen durch die USA Washingtons Vorwand sei, die nationale Souveränität Syriens zu verletzen. Sabar bekräftigte auch, dass die Regierung in Damaskus sich für eine politische Lösung auf der Grundlage des Dialogs unter den syrischen Gruppen einsetze, welche die Hoffnungen des syrischen Volkes erfüllt und die Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territoriale Integrität Syriens bewahrt. Er fügte hinzu, dass sein Land auf die 7. Runde des Ausschusses zur Überprüfung der neuen syrischen Verfassung hoffe und forderte noch einmal die Verhinderung einer Einmischung in diese Verhandlungen durch ausländische Parteien sowie die Behinderung dieser oder die Auferlegung eines Zeitplans. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 6 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 2 Grad, Mashhad 10 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 13 Grad und Bandarabas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Schrittweise werden die US-Absichten immer deutlicher. Es geht darum, Russland in eine militärische Aktion zu provozieren, entweder durch eine False Flag Operation oder durch einen Angriff auf den Donbass. Die halbe Armee der Ukraine steht dort bereit. 125.000 Mann. Nicht Russland gefährdet den Frieden. Es ist, wie fast immer muss man sagen, Washington. Diesmal unter Benutzung der völlig abhängigen bankrotten Ukraine. Deutschland ist wieder dabei. Diese Bundesregierung schreckt nicht davor zurück, Deutschland in rund 100 Jahren in den dritten großen Krieg gegen Russland irrezuführen, erläutert der Bundesvorsitzende die neue Mitte, Christoph Hörstel, in unserem heutigen Gespräch. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Zuletzt hat der ukrainische Verteidigungsminister Resnikov im Parlament in Kiew seine Befürchtung geäußert, Russland plane möglicherweise Ende Januar einen Angriff auf sein Land. Aber welche Hinweise gibt es überhaupt auf Pläne einer russischen Invasion in der Ukraine?
Überhaupt keine, gar nichts gibt es da. Allerdings, und das ist sehr interessant, die Ukraine hat seit einigen Wochen 125.000 Mann an der Grenze zu den beiden abtrünnigen Donbass-Provinzen Donetsk und Lugansk stehen. Und das ist die Hälfte der stehenden ukrainischen Armee. Außerdem sehen wir zwei wichtige Punkte. Die Ukraine bricht einseitig, praktisch auf Tagesbasis, den Minsk-Vertrag durch Angriffe auf dieses abtrünnige Gebiet mit schweren Waffen. Drei Punkte sind es tatsächlich. Dann haben wir die Tatsache, dass der Westen praktisch den Minsk-Vertrag zu diesem Thema gebrochen hat, nicht aufrechterhalten will und offen erklärt hat, dass er das auch nicht möchte. Das passierte, indem er Russland zu einer gemeinsamen Sitzung einlud, mit Vorgaben, die Russland nicht anerkennen wollte. Und damit war, das ist das Normandie-Format, nicht mit den vier Ländern, Russland, Ukraine, Frankreich, Deutschland. Und Russland hat gesagt, unter den Umständen können wir nicht zum Termin kommen, das machen wir so nicht mit. Und dann hat der Westen behauptet, ja, okay, schau mal, die Russen halten den Minsk-Vertrag nicht ein. Dazu muss man auch Folgendes sagen, dass jetzt ja eine Abstimmung ansteht, auch über den Donbass, und Wahlen stehen an. Und da darf also der Donbass teilnehmen, die Bevölkerung, wenn sie ihre Stimme auf ukrainischem Gebiet abgibt, außerhalb des Donbass. Das werden die natürlich nicht machen. Ein Donbass-Bewohner, der sich in die Restukraine hineinwagt, landet sofort in irgendwelchen finsteren Gefängnislöchern und wird vermutlich gefoltert, auf jeden Fall körperlich beschädigt. Das sind die Tatsachen. Mit anderen Worten, auch dies eine Verletzung des Minsk-Vertrages. Und das ist alles derart krass für Russland, dass sie das Vertrauen in eine seriöse, verlässliche russische Politik einfach nicht mehr gegeben ist. Und das ist die Lage, die jetzt tatsächlich im Moment in der Ukraine vor sich geht. Und jetzt gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Was kann man denn machen, wenn jetzt die ukrainische Armee einen Überfall auf den Donbass plant? Warum sollte sie sonst die Hälfte ihrer Armee dahin rücken lassen? Das ist sehr teuer, die da unterzubringen. Und es gibt auch andere Dinge, die da also vorbereitet werden, die so Richtung Krieg gehen. Zum Beispiel, dass man jetzt einen Alarmkalender gemacht hat, um die Offiziersfamilien zur Umsiedlung zu bringen, wenn ein mögliches Kriegsgeschehen dies verlangt. Sowas macht man nicht, wenn man nicht ernsthaft was vorhat, weil das die ganze Bevölkerung natürlich alarmiert. Das hat man aber getan. Das ist auch schon ein paar Tage her, etwa anderthalb, zwei Wochen. Und damit ist klar, es ist die Ukraine, die in dem Gebiet nichts Gutes vorhat. Und jetzt wird es sehr interessant. Jetzt nämlich kommen wir dann dahin, dass offenbar dem Westen klar ist, wenn also Russland so provoziert wird und die russischen Menschen, die die große, große Bevölkerungsmehrheit stellen im Donbassgebiet, die würden also da massakriert zu Tausenden von so einer Invasion, dann müssten sie ja ausrücken, um ihre Leute zu schützen. Und das ist offenbar genau die Attacke auf Ukraine, von der hier die Rede ist. Aber natürlich verschweigt der Westen uns ganz liebevoll, dass es dann nur um eine, nicht mal eine Vergeltungsmaßnahme, sondern um eine Bevölkerungsschutzmaßnahme der Russen ginge, um die Donbass-Bevölkerung nicht einfach hinschlachten zu lassen. Vom Völkermord dort haben russische Offizielle inzwischen schon gesprochen. Also wir sind in den öffentlichen Diskussionen der Großkapferten, sagt man in Bayern, der höheren Chargen schon ziemlich weit, nur die Bevölkerungen sehen die ganzen Hintergründe noch nicht so richtig. Und das ist tatsächlich der Punkt. Grundsätzlich haben wir noch, um das abschließend zu sagen, ja eine Lage, in der Kriege immer dann starten, wenn eine Seite meint, sie könne dabei irgendwas gewinnen. Und wir wiederholen nochmal, was wir schon oft gesagt haben, lieber Herr Schork, der Westen ist pleite, pleite, pleite. Er ist von schweren inneren Krisen geschüttelt. Die Bevölkerungen haben keine Lust, sich das dümmliche Corona-Regime länger gefallen zu lassen und singen in Magdeburg auf der Straße am gestrigen Samstag Freiheit, Freiheit. Und in einem Lichtermeer, ja, auf der Straße. Und das sind alles Dinge, die kann man gar nicht gebrauchen, so als Herrschaftsmacht in Deutschland. Und dann ist es vielleicht ganz gut, man kann solche Leute, die, ich will mal sagen, gehorsamsunwillig sind, mit einem schönen kriegerischen Erlebnis dazu bringen, zack, zack, wieder zu gehorchen und zu machen, was die Regierung sagt, aus lauter Angst, alles könnte schlimmer werden. Das ist auch so eine Situation, die wir einberechnen müssen.
Herr Hostel, der Westen droht sogar mit Gegenschlag, wenn die Ukraine angegriffen werden sollte. Nehmen wir an, dass es auch tatsächlich geschieht, dass Russland Ukraine angreift. Gibt es aber keinen Pakt oder Ukraine ist doch noch kein Mitglied der NATO. Von daher dürfte eigentlich die NATO oder die westlichen Staaten überhaupt diese Drohung gar nicht mehr verwenden. Und wie begründet sich das? Wie gesagt, die Ukraine ist noch gar kein NATO-Mitglied.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Nicht nur ist die Ukraine kein NATO-Mitglied, sie ist auch kein sie ist auch kein Partner der NATO, wie zum Beispiel Schweden ist, ja, das also im Grunde praktisch alles gemacht hat, was ein NATO-Staat muss, also die Mitgliedschaft der NATO für Schweden wäre jetzt keine besondere Änderung der Politik mehr, das muss man dazu sagen. Das geht bis tief in die Politik. Da hat Schweden immer wieder mal Vorschläge gemacht, die eindeutig auf Wunsch Washingtons zustande gekommen sind. Nebenbei gesagt, für die europäischen NATO-Mitglieder nicht gerade positiv. Auch das ist interessant, sowas zu sehen. Wichtig ist an dieser Stelle im Prinzip, dass wir eine interessante Äußerung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor uns haben. Der hat nämlich vor einigen Tagen öffentlich erklärt, selbstverständlich schulde die NATO der Ukraine nichts. Aber, und jetzt kommt das Interessante daran, die NATO schulde ihren Mitgliedern etwas und die Ukraine sei zwar nicht NATO-Mitglied, aber sie sei sozusagen der Außenposten der NATO, denn direkt, wenn die Ukraine weg ist und ist überfallen, sind dann als nächstes die NATO-Länder dran in Europa, rein geografisch gesprochen. Das ist eine interessante Bemerkung. Und das ist etwas, was dann nämlich sozusagen eine goldene Brücke baut für amerikanisches kriegerisches Eingreifen. Und siehe da, wir haben schon die Vorbereitungen. Also wir haben jetzt, während wir sprechen, etwa 10.000 NATO-Soldaten in der Ukraine. Und man möchte jetzt dieses Kontingent erhöhen durch, wie nennt man das, rollierende Versetzungen. Das heißt, da würden immer so von einzelnen Staaten 1.500 Soldaten freigemacht, die dann mal hingeflogen werden und dann werden die auch nach ein paar Wochen wieder abgeflogen. Dann kommen aber andere 1.500, sodass de facto tatsächlich die Truppenzahl erhöht ist, während de jure, ja, von Rechts wegen, von der rechtlichen Betrachtung her, es sich nicht um eine Stationierung handelt. Mit solchen Tricks arbeiten die Amerikaner sogar beim NATO-Verbündeten Norwegen. Das ist interessant. Und jetzt gerade habe ich in einer russischen Quelle in einen aktuellen Beitrag von Norwegen, über Norwegen und aus Norwegen gelesen. Und was lernen wir da? Amerikaner und Briten haben erst zu Jahresanfang in der Nähe der russisch-norwegischen Grenze Stützpunkte eingerichtet. Und die Amerikaner haben sogar für ihre Atom-U-Boote eine Basis in Norwegen bekommen, Anfang dieses Jahres. Dann gab es da eine Wahl, jetzt haben wir eine sozialdemokratische Minderheitsregierung in Norwegen und die möchte das alles gar nicht mehr. Die möchte keine dauerhafte Stationierung, die möchte auch dieses diesen Marinehafen für Amerikas Atom-U-Boote nicht und schon gar nicht möchten die, dass diese Verbündeten da in der Nähe zu Russlands Grenze herumkriechen, weil da immer etwas passieren kann, was wir nennen einen Trick, eine Bewegung, die dann Russland missversteht als Angriff und schlägt zurück, False Flag Operations, also alle schmutzigen Tricks, die Washington seit Jahrzehnten sozusagen weltweit probiert, können da stattfinden. Norwegen möchte dabei nicht Opfer werden. Und das war auch sehr interessant, dass die im Februar durch einen etwas weniger hochrangigen Offiziellen ja erklärt haben, wir fühlen uns von Russland überhaupt nicht bedroht. Und dann kam der Verteidigungsminister und der erklärte seinem amerikanischen Kollegen Mattis, wir fühlen uns bedroht von Russland. Also da haben sich die Norweger widersprochen und die politische hohe Schicht, nämlich Kabinettsrang, die offenbar Deep State hörig ist und auch so ausgewählt wurde wie in Deutschland und weltweit, die haben da etwas gesagt, was der Deep State gerne hören wollte, was Washington gerne hören wollte für seine aggressiven Pläne und hat damit seinen eigenen Offiziellen widersprochen. Das ist die Lage da an der Grenze. Ganz, ganz gefährlich. Die NATO spielt ein dreifaches Spiel. Sie spielt mit der Ukraine. Sie spielt mit den Sicherheitswehwehchen der Nachbarn Russlands, die ja noch nie von Russland irgendetwas zu leiden hatten. Sogar die Ukraine bekam durch deutsche, Intervention bei den russischen Geschäftspartnern günstigere Konditionen zum Betrieb ihrer verheerend kaputten, schlecht gewarteten Pipelines und letztlich auch für den Gasdiebstahl, den wir da in der Ukraine leider verzeichnen müssen, weil die Deutschen darauf beharrten und weil das für Nord Stream 2 Pipeline-Bau wichtig war, haben die Russen da nachgegeben. Solche Dinge passieren hier. Also es ist das Gegenteil von irgendwelchen Aggressionen, sondern einfach nur, dass Russland versucht und versucht und versucht seit 30 Jahren, mit diesem abgesprochenen Vordringen der NATO und der aggressiven NATO-Politik klarzukommen und darf es nicht schaffen. Wir machen westlicherseits unter Washingtons Führung ist Russland unmöglich, mit uns als Nachbarn in Europa friedlich zu leben.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Willkommen zu einer neuen Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. Wir hoffen, dass Sie seit unserer letzten Sendung eine schöne Zeit hatten und wünschen Ihnen weitere gute Momente. In unserer heutigen Folge wollen wir Ihnen das 2500 Jahre alte Dorf Tis am Golf von Oman vorstellen. Ein Dorf, das in historische Bauten die Wichtigkeit und die Geschichte dieser Ortschaft verraten. Bleiben Sie also dran. Das Dorf Tis liegt 5 Kilometer nordwestlich der Hafenstadt Chorbahor. Es ist von hohen Bergen wie dem Shahbaz und Pilband sowie Lavri umgeben worden und der Fluss Lavri fließt auch durch die Ortschaft. Das Klima ist dort warm und trocken, im Frühling und Herbst ist es angemessen und angenehm, im Winter kühl und im Sommer sehr heiß. Die Bewohner von Tiz sprechen Belutschisch. Sie sind sunnitische Muslime. Laut letzten Statistiken, die 2006 erhoben wurden, leben 3.873 Bewohner in dem Ort. Der Name Tiz ist auch in Büchern, die über die Eroberungen von Alexander dem Großen berichten, erwähnt worden. Auch in den Werken von Historikern und Geographen der islamischen Zeit wie Murad Dassi vom 10. Jahrhundert wurde diese Ortschaft als Hafen Tesiya oder Tessi genannt. Diese Hafenstadt liegt im Süden Irans auf einer Schiffsroute und galt früher als Handelszentrum. Die historischen Bauten in diesem Dorf deuten auf die jahrelange Geschichte dieser Ortschaft hin. Tiz war zur Zeit der Sassaniden ein Hafen der Provinz Mokran und die Seidenstraße führte durch den Ort. Ende des 15. Jahrhunderts kamen die Portugiesen an den Persischen Golf und den Golf von Oman, um Teile Irans zu besetzen. Aber ein iranischer Führer der Region kämpfte gegen sie und es gelang ihm mehrmals, die portugiesischen Truppen aus dem Hafen Tiz zu vertreiben. Die Portugiesen haben in Tiz eine Festung errichtet, deren Überreste immer noch dort zu sehen sind. Die meisten Bewohner von Tiz sind Fischer, Landwirte, Viehzüchter und Arbeiter, wobei manche in den nahen gelegenen Städten tätig sind. Andere sind im Dienstleistungsgewerbe beschäftigt oder stellen Kunsthandwerke her. Zu den landwirtschaftlichen Produkten zählen Gemüse und Gerste. Aus der Viehzucht erhält man Milchprodukte. Da Tiz am Golf von Oman liegt, sind viele der Männer mit dem Fischfang beschäftigt. Die Frauen und Mädchen beschäftigen sich mit Handarbeiten wie Stickereien, die den Familien auch wirtschaftlich weiterhelfen. Die Stickereiarbeiten dieser Gegend sind die besten, die es in Belutschistan gibt. Mattenknüpfung, Accessoire aus Muscheln und die Präparation von Unterwassertieren gehören zum Kunsthandwerkgewerbe dieser Gemeinde, wobei die erzeugten Produkte auch ins Ausland exportiert werden. Das Dorf Tiz ist gebirgig und hat eine dichte Struktur. Die Häuser wurden rund um die Moscheen errichtet und der Ort ist von vielen Feldern und hohen Bäumen umgeben. Die meisten Wohnungen sind einstöckig mit einem flachen Dach und dünnen Lehmmauern. Bei den alten Bauten wurden Steine, Lehm, Ziegel und Rohziegel verwendet, die neuen Gebäude aber werden aus Zement, Eisen und Ziegelblöcken errichtet. Die Lage des Dorfes in der gebirgigen Landschaft sowie der Strand schaffen einen attraktiven Ausblick und machen diesen Ort noch anziehender. Der wundervolle Strand des Golfs von Oman mit seinen Vögeln gehören zu den einzigartigen Wundern von Tiz.
Wie schon erwähnt, ist Tiz eine Gegend mit sehr vielen historischen Bauten. Die Festung der Portugiesen liegt 500 Meter über dem Meeresspiegel. Die Architektur dieser Zitadelle, insbesondere die Zimmer und Terrassen, sind der Karawanserei Shah Abbasi in Bisutun sehr ähnlich. Die Zimmer sind auf drei Seiten des Innenhofs angelegt. Die Burg wurde aus Ziegeln und Steinen gebaut. Sie hat auch ein 6,5 Meter hohes Minarett, das als Wachstelle diente und einen Blick auf die Mündung des Tiz-Golfes freigibt. Der Stil dieses Minaretts und die Steinigungen rundherum gleichen der Bauweise der Seldschuken. Es sind dort Überreste von einer Zisterne aus Stein, Putz und Mörtel zu sehen. Beim Deckenbau wurden Holzstücke verwendet, die aus anderen Ortschaften dorthin gebracht wurden. Zu den historischen Bauten zählen noch die Burgen Pirozgat, Belutschgat, die Festung Pilband sowie die Höhlen Born-Messiti, der antike Brunnen Tis-Kuban und der Dom Tis. Jeder dieser genannten Bauten ist eine Touristenattraktion. Der Berg Shahbazwand birgt viele Höhlen, eine davon ist natürlich und halb kreisförmig. Im Inneren der Höhle ist ein kleines Grabmal aus weißem Putz zu sehen. Eine der künstlichen Höhlen liegt rund 7 Schritte entfernt und weist wunderschöne Eingravierungen auf. Sie ist sehr niedrig mit einer etwa 80 cm hohen kegelförmigen Öffnung. Wie in anderen Städten und Dörfern Irans haben auch die Bewohner von Tis spezielle religiöse und nationale Feiern. Zum Opfer- und Viertfest ziehen sich die Einwohner schön an, es wird gekocht und man besucht Verwandte und Nachbarn. Auch verrichtet man spezielle Gebete. Zum Jahrestag der Geburt von Mohammed, Friede sei mit ihm, wird ebenfalls gefeiert und es werden fröhliche Lieder gesungen. Die traditionellen Hochzeitsfeiern zählen zu den interessanten Zeremonien dieser Ortschaft. Es gibt dort 2 Musikklänge namens Liku und Nosnik. Auch Verse aus den Büchern großer iranischer Dichter wie Hafez, Sadi und Khayyam werden mit einem einheimischen Akzent vorgetragen. Zu den Sportarten, die in dieser Gemeinde betrieben werden, gehören Kamelreiten und Schwimmen. Die Bewohner kleiden sich in Tis mit belutschischen Trachten. Die Männer tragen eine Kopfbedeckung, einen Schal, der um den Bauch gewickelt wird, eine weite Hose mit langem Hemd und eine Weste. Zur Kleidung der Frauen gehört ein Kleid, eine Kopfbedeckung, ein Schleier und weitere übliche Kleidungsstücke, die Frauen normalerweise tragen. Die Kleider sind dabei oft mit Stickereien verschönert. Als Souvenirs und Mitbringsel kaufen die Touristen in Tis heimische Speisen und Gewürze, geknüpfte Matten sowie verschiedene Accessoires aus Muscheln. Um in die Gemeinde zu gelangen, fährt man über eine asphaltierte Strecke von Nikshar Richtung Chobahar Konarak. Liebe Hörerfreunde, wir sind wieder einmal am Ende unserer Sendung angelangt. Ihnen eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, Gott schütze Sie.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel Die Yalda-Nacht, ein alter iranischer Brauch. Weiterhin guten Empfang.
Die Nacht zum 22. Dezember ist die Nacht zum ersten Wintertag. Sie wird im Iran Shab-e Yalda genannt. Diese Yalda-Nacht ist die längste Nacht im Jahr und nimmt einen besonderen Platz im Brauchtum der Iraner ein. Die Yaldönacht wird gefeiert. Dass dieser Brauch aus der Antike erhalten blieb, zeigt die Verbundenheit der Iraner mit der Kultur und dem Brauchtum ihrer Ahnen. Vor 7000 Jahren haben unsere Ahnen einen Sonnenkalender aufgestellt. Sie haben aufgrund ihrer Beobachtungen festgestellt, dass die erste Winternacht zugleich die längste Nacht im Jahr ist. Die Menschen lebten im Herzen der Natur und haben ihre tägliche Arbeit entsprechend der Beobachtung der Gestirne und aufgrund der Erfahrungen über die Veränderungen in den Jahreszeiten geregelt und sich darauf eingestellt, dass Nacht- und Tagzeiten innerhalb eines Jahres kürzer bzw. länger werden. Sie wussten den lebensspendenden Nutzen der Naturerscheinungen zu schätzen und sahen darin die Existenz Gottes zum Ausdruck kommen. Besonders zu schätzen wussten sie die Sonne, die mit ihren Strahlen die Erde erwärmt und ihr Licht auf ihr verbreitet und allen Lebewesen Wärme spendet. Sie dachten über die größte Quelle materiellen Lichtes, nämlich die Sonne, und ihre Wirkungen auf das Leben nach und erkannten die größte Quelle des immateriellen Lichtes, nämlich Gott. Und da schlossen sie Gott in ihr Herz und begannen die Attribute Gottes, die Friede und Freundschaft und Brüderlichkeit hervorbringen, anzustreben. Das Fest in der Yaldönacht, auch Shabbat-Chele genannt, weil die ersten 40 Chehel kalten Tage beginnen, blieb unter den Iranern neben dem alten Nowruz-Fest als zweiter antiker Brauch erhalten. Der Grund dafür war neben der alten religiösen Überzeugung, dass in dieser Zeit die Arbeit in der Landwirtschaft niedergelegt wurde und eine längere Ruhepause für die Bauern begann. Durch die Abwanderung von Dorfbewohnern in die Städte ist dieses Fest aus der iranischen Antike dann auch unter der Stadtbevölkerung üblich geworden. Seit vielen Jahren wird die Yaldönacht begangen. Es ist ein Fest, das im Familienkreis gefeiert wird. Die Familie versammelt sich vorzugsweise bei den Familienältesten im Haus, den Großeltern oder Eltern. Es wird im Koran gelesen oder und im Divan von Hafez. Gereicht werden Nüsse und Trockenfrüchte und Obst, insbesondere Wassermelone. Zur Yaldönacht gehören besondere Speisen. Diese werden in den meisten Gegenden Shabchare genannt. Ähnlich wie man zu Nowruz ein Tuch mit 7 symbolischen Dingen deckt, gehören zum Shabchare 7 Obstsorten und ein Gemisch von 7 verschiedenen Nüssen und Kernen, manchmal sind es auch mehr. Letzteres ist als Orjile Haft Mars bekannt. Dabei kann es sich um geröstete Reis- und Weizenkörner und Kichererbsen handeln, um Melonen und Kürbis und Sonnenblumenkerne, Mandeln, Pistazien, Haselnüsse und Walnüsse und ähnliches. Dazu kommen nach Belieben auch Trockenfrüchte Khushkbar, genannt wie Mehlbeeren, Senjed, Rosinen, getrocknete Feigen und getrocknete Aprikosenhälften oder auch getrocknete Maulbeeren tut. Zum Yaldönachabend gehören auch traditionelles und modernes Gebäck und Obst. Schon einige Tage vor dem Yaldönachabend ist in den Geschäften, die Obst, Trockenfrüchte und Nüsse verkaufen, noch mehr Betrieb als sonst. Wer vorher keine Einkäufe für die Yaldönacht geschafft hat, eilt noch im letzten Moment nach Feierabend ins Geschäft, um das Notwendige zu besorgen. Die typischen Früchte, die am Yaldönachabend gegessen werden, sind Wassermelone, Granatäpfel und Trauben. Aber auch andere Sommerfrüchte wie Honigmelone und Gurken kommen in die Obstschale und manchmal auch Quitten. Aber am wichtigsten ist die Wassermelone. Sie sollten nicht fehlen. Viele sind nämlich der Meinung, dass man den ganzen Winter über vor Kälte und Krankheit geschützt ist, wenn man am Jalda-Abend ein wenig Wassermelone gegessen hat. Forscher sagen, die Überzeugung, dass man an diesem Abend Wassermelone und Granatäpfel essen solle, rühre von daher, dass die Wassermelone mit ihrem roten Fruchtfleisch und die roten, runden Granatäpfel symbolisch an die Sonne und ihre Wärme erinnern.
In der Jalda-Nacht ist es bei einigen Familien üblich, nach dem Abendessen zu einem gemütlichen abendlichen Zusammensein, Shabneshini oder Shabzendedori, sich bei den Ältesten zu versammeln. Bei diesen abendlichen Familientreffen sitzt man gemütlich zusammen und tauscht Erinnerungen aus. Großvater und Großmutter haben viel zu erzählen. Das Werk des bekannten iranischen Dichters und Mystikers Hafez wird zu einem Fall Gereftan aufgeschlagen. Das bedeutet, dass man anhand der Reime, die zufällig beim Aufschlagen an die Reihe kommen, die Zukunft deutet. Diesen Brauch zum Yalda-Abend gibt es schon seit einigen Jahrhunderten. Kurzum, es ist ein gemütlicher, fröhlicher Abend für iranische Familien. In den meisten iranischen Familien ist es auch üblich, an diesem Abend ein Shabbat-Chelei für jung vermählte Brautpaare zu besorgen, das heißt, ein Geschenk anlässlich des Shabbat-Chelei, wie die Yalda-Nacht, wie gesagt, auch heißt. In den Familien, wo eine Ehe frisch geschlossen wurde, aber das Paar noch nicht zusammenlebt, schickt die Mutter des Bräutigams am Yalda-Abend die besonderen Speisen des Yalda-Abends zusammen mit Geschenken wie Kleidung, Kleidungsstoff oder ein goldenes Schmuckstück ins Haus der Braut. Aber auch die Mutter der Braut schickt Geschenke für den Bräutigam. In manchen Gegenden aber erst an dem Abend nach der Yalda-Nacht. Unter der Bevölkerung in der Provinz Aserbaidschan, Nordwesten Iran, ist es üblich, in der Yalda-Nacht für ein Mädchen, das sich mit jemandem aus ihrer Familie verlobt oder frisch vermählt hat, Geschenke zu schicken. Dabei wird das Geschenk mit einem roten Schal geschmückt, denn man ist davon überzeugt, dass ein roter Schal für eine Braut Glück bedeutet. Zu den Geschenken gehört auch wieder die Wassermelone. Im Nordiran ist es üblich, der Braut alle Speisen für den Yalda-Abend zusammen mit einem großen, schön garnierten Fisch zu schicken. In Shiraz, Südiran, bereitet der Gastgeber zum Yalda-Abend ein schönes Tuch aus und verziert es ähnlich wie das Haft-Sin-Festtuch zum Neujahrsfest. Auf dieses Tuch kommen daher ein Spiegel zu stehen und ein paar Tulpenzweige, einige schöne Kerzen und ein Gefäß mit Eswand, sowie die üblichen Obstfrüchte und Knabbereien. Außerdem sind in Shiraz auch diesen festlich gedeckten Tuch auch Halwa Arde, eine Süßspeise mit Sesam, und Ranginak, eine Süßspeise mit Datteln, und Arde Shire, welches auch aus Sesam angefertigt wird, sowie Datteln und Feigen zu sehen. Die Yalda-Nacht ist ein Brauch, der in der antiken Kultur des Irans wurzelt. Er zeugt davon, dass die Iraner bereits in der Vergangenheit in der Sternenkunde bewandert waren und aufmerksam die Ereignisse in der Natur und den Wechsel der Jahreszeiten usw. beobachten. Vor Jahrtausenden wussten sie, welches die längste Nacht im Jahr ist. Wie das Nowruz-Fest zum iranischen Neujahrsbeginn am 21. März, gehört auch das Yalda-Fest zum iranischen Kulturreich, welches weit über die geografischen Grenzen des heutigen Irans und bis nach Mittel- und Westasien reicht. Yalda gehört zum spirituellen Kulturerbe und zählt zum iranischen Brauchtum. Am Yalda-Abend findet ein Treffen in der Familie statt und es ist ein Brauch, der für Freundschaft, Liebe und Versöhnung sorgt und verdient es schon deshalb, geachtet zu werden. Wegen der langen Geschichte und der weiten Verbreitung und Ursprünglichkeit des Brauches am Yalda-Abend hat dieser Brauch als gemeinsames Erbe der Menschheit es verdient, bekannt zu werden. Bei Anerkennung als gemeinsame Weltkulturerbe werden auch andere Völker damit Bekanntschaft schließen und es wird einfacher, die universalen Werte, die dieses Fest in sich birgt, den kommenden Menschengenerationen zu vermitteln.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, heute hörten Sie nun die letzte Ausstrahlung des deutschsprachigen Programms von IRIB Past Today über die Kurzwelle. Wir danken allen Hörerfreunden für all die Jahre, durch die Sie uns begleitet haben und hoffen, Sie auch weiterhin über Satellit oder über das Internet erreichen zu können. Über aktuelle Sendewege erkundigen Sie sich bitte auf unserer Webseite pasttoday.com/de. Wir freuen uns auch weiterhin wie gewohnt über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits. Sie können uns an die Mailadresse german@pasttoday.com eine E-Mail oder an unsere Postadressen einen Brief schreiben. Wir wünschen Ihnen alles Gute und freuen uns, wenn Sie uns auch ohne Kurzwellenübertragung verbunden bleiben. Nochmals herzlichen Dank vom gesamten Team für Ihre Treue und Freundschaft zu unserem Sender. Thank you.